der Podcast.
Folge 139, Abtreibung wird zum Brandmaueropfer.
Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Hörenden, zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Folge 139 nach einer Woche Urlaub respektive vorproduzierter Pause, wo ganz wichtige Wahldetails geklärt wurden. Zwar nicht von mir, aber von meinem Partner aus Berlin, den ich hiermit begrüße. Hallo Tillmann.
Hallo Sebastian Hengstmann und du bist mein Partner, Kabarettist aus Magdeburg.
So, und die Zeit der Bundestagswahl rückt immer näher. Wir bringen zurzeit auf der Bühne den Gag, dass wir sagen, wenn die so weitermachen, dann haben wir vor der Neuwahl noch eine Neuwahl. Aber
Also.
Entschuldige bitte, eins haben wir in der Vorbesprechung völlig vergessen, darüber zu reden. Hast du das Kanzlerduell gesehen?
Na klaro, das Kanzlerduell.
Du hast es gesehen?
Ja.
Ich hab's versucht. Ich bin nach 5 Minuten eingeschlafen.
Ja. Also es ist ja zu spüren, dass sich Merz und Scholz nicht so richtig leiden können. Und
beide wissen, wo es nach der Wahl hingeht.
Genau, also beide wissen, sie müssen ja am Ende nicht miteinander regieren, sondern Merz wird mit Klingbeil, so doof der auch ist. Also das, ich habe mir dann gestern auch seine Bundestagsrede angehört. Also da ist im Grunde nicht viel Substanz drin gewesen, außer dass er vor Merz gewarnt hat, aber dass er auch mal selber erklärt, was er vorhat, was die SPD vorhat.
Frage, Moment. Also Punkt 1. Wenn die SPD so abschneidet, wie es jetzt in den Umfragen aussieht, und das ist ja nicht so ganz unwahrscheinlich, also sprich mit 15% oder weniger.
Oder wie ich dich, glaube ich, als wir im Herbst die Landtagswahlen gemacht haben, also nicht wir, aber dann habe ich dich ja nach deiner Prognose gefragt und dann hast du gesagt, ich halte das für, wie es in der Umfrage ist, gar nicht für so unwahrscheinlich. Also das ist, du könntest auch Kanzler werden.
Genau. So. Was ja eigentlich totaler Quatsch, also was ja eigentlich total so, weil das sind ja Umfragen, also ist es ja wahrscheinlich. Aber egal, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Nein, so. Kann sich dann der Parteivorsitzende halten in führender Position?
Ja, wenn man ihn fragen würde, dann wäre die Antwort ja, weil es gibt ja noch eine andere Parteivorsitzende, die er dann rauskicken kann, rausmobben kann. Und Saskia Esken ist ja schon mehr oder weniger abgemeldet. Das weiß irgendwie jeder. Ich glaube sogar sie. Ist in der Politik ja nicht unüblich, dass man Leute opfert. Das war ja letztes Jahr mit den Grünen so.
Ja,
dass Robert Habeck gesagt hat, tut mir aber leid, dass jetzt die Vorsitzenden zurücktreten müssen. Und haben wir irgendwie nicht gut genug die Politik gemacht. Und das Ziel nach verlorenen Wahlen ist es, auf andere zu zeigen in der eigenen Partei. Und das wird schon vorher vor der Wahl so entsprechend vorbereitet.
So, und dann halte ich eins, also ich hätte das nie, aber bei Olaf Scholz halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass der dann sagt, naja, pass auf, dann wäre ich halt wieder Finanzminister und Vizekanzler.
Ja, aber da hat die Partei dann auch noch was mit zu. Also da würde man dann tatsächlich die Verantwortung mit auch bei ihm suchen und ihm sagen, am Wahlabend im kleinen Kreis, so, wenn du jetzt da rausgehst, dann wäre es sehr klug, die Verantwortung zu übernehmen.
Hast du eigentlich Valomat gemacht? Fällt mir gerade ein. Das ist ja normalerweise uns umfasst immer eine Folge wert, aber hast du es gemacht?
Ja, ich habe es gemacht und diesmal kam sogar auch, also der Valomat ist bei mir so gut, dass er das anzeigt, was ich auch tatsächlich wählen werde.
Okay.
Und bei dir?
Naja, ich habe auf Platz 1 lustigerweise Tierschutzpartei, wo ich immer dachte, das sind so Öko-Nazis, aber offensichtlich ja nicht, weil auf Platz 2 logischerweise die Partei, die landete ja bei mir immer irgendwo ganz weit oben. Platz 3 Grüne, Platz 4 SPD, Platz 5 glaube ich Linke, Platz 6 Volt oder umgekehrt.
Ja,
Volt, hast du dich schon mal mit Volt beschäftigt?
Es war mir leider nicht möglich, da auf den Plakaten ja nur eine Dame abgebildet ist, die nicht mal einen Nachnamen hat.
Genau.
Maral.
Genau.
Und das ist mir ein bisschen zu wenig Inhalt. Also wenn da wenigstens irgendwie für Deutschland stehen würde, so wie bei jeder anderen dämlichen Partei. Nee,
müsste ja stehen für Europa.
Das wäre mir auch scheißegal, aber nur die Frau, das ist wirklich flächendeckend und ich glaube, die haben nur das eine. Andere Parteien haben ja mehrere Motive, aber also da finde ich, das ist unterfordert mich ein bisschen und ich finde auch, ich will die auch nicht duzen und so weiter. Also das ist mir tatsächlich zu doof. Ich weiß, dass die gar nicht, also dass die zum Beispiel bei der Europawahl Grund haben, da gibt es ja auch Leute aus anderen, ich glaube aus den Niederlanden ist ja auch jemand im Parlament und aus Deutschland. Das heißt, da gibt es ja auch länderübergreifend diese Parteistrukturen. Das ist schon sinnvoll.
Ja, genau. Also ich finde die gar nicht so uninteressant. Allerdings muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, dass bei so einer Partei, gerade bei der Bundestagswahl, mir tatsächlich dann meine Stimme zu schade ist, weil das wäre ja Verschwendung. Was übrigens dann tatsächlich auch der Grund ist, warum ich die Partei noch nie gewählt habe.
Nicht ist das mal wirklich der Gag. Einzige Grund?
Nicht mal aus Gag. Naja, ja.
Aber
ja.
Aus Gag, also du kennst doch Leute im Kabarett, wenn du einen Gag anfängst und dann wird er vielleicht ein neuer Gag sein, du kommst aber nicht zum Zug, weil irgendein sehr schlauer Zuschauer von hinten etwas sehr Altes reinbrillt, was er witzig findet, wo er sich dann auch dabei selber witzig findet, wie ein, was weiß ich, was Fips Asmussen schon 1980 als zu alt abgelegt hat, und Leute, die sozusagen Sachen wiederholen, die sie witzig finden und dann als ihre Brandmarken, du kennst ja Leute, die sagen,
also du beschreibst quasi gerade meinen kabarettistischen Lebensweg. Aber gut, jetzt.
Ja, und deswegen darfst du die auch wählen, aber ich mach's nicht. Und du kennst ja Leute, die gesagt haben, vor 10 Jahren war das ganz üblich, ja, was wählst du? Ich wähle die Partei. Und die wollten aber, die haben einen dann so blöd angeguckt, weil sie wollten, dass man nachfragt, ja, welche Partei denn? Weil sie angeblich ja wussten, es gibt eine Partei, die originell, die sich die Partei abkürzt, weil sie sich eben ein paar 6 Buchstaben genommen hat und so weiter. Und das wusste ja damals schon jeder und es gab halt Leute, die dachten, Mensch, ich bin jetzt, mach mich interessant, indem ich eine Nachfrage provoziere. Von meiner Seite kam die dann seltsamerweise nie. Also das ist für mich unterste Schublade des Humors, weil Leute, die sozusagen Satire so ernst nehmen, dass sie sie auch wählen, die haben die Satire nicht verstanden. Meine These ist nach wie vor, die Partei hätte am meisten satirische Wirkung, wenn sie genau 0 Stimmen kriegen würde. Ja, dann müssten sich aber sozusagen, dann dürfte es diese Idioten, keinen einzigen dieser Idioten geben, von denen ich gerade gesprochen habe. Und dann wäre es sehr witzig, wenn die Bundeswahlleiterin am Ende sagt, die Partei 0 Stimmen. Das wäre Satire.
Genau.
Und es gab mal tatsächlich einen Versuch, also das ist jetzt tatsächlich nur fiktiv gewesen, aber bei der Bundestagswahl 1998, da trat fiktiv ein Herr Gung an. Kennst du den noch? Gung?
Aus der Lindenstraße?
Genau, der wurde aufgestellt, war ja damals, weiß gar nicht, es wurde nie geklärt, ich glaube, der war gar kein deutscher Staatsbürger und es war natürlich nur in der Serie, aber die haben das dann so erzählt, die haben so eine Wahlparty gemacht und waren am Schluss, jetzt kommen Gungs Zahlen und es war aber tatsächlich 0 Stimmen und das fand ich dann auch wieder witzig, dass sie das noch so weiter erzählt haben, dass er dann also, dass er dann wie in der Realität auch 0 Stimmen kriegte. Aber diese Partei, finde ich, das ist absolut, das ist für Leute, die keinen Humor haben.
Okay, weiß ich nicht. Möchte ich auch nicht drüber diskutieren. Ich finde halt, dass die politischen Positionen, die sie vertreten, und Sonneborn scheint ja im Europaparlament auch tatsächlich, zumindest jetzt in der 2. Legislatur, eher Politik gemacht zu haben als nur Spaß, was ja in der 1. Legislatur noch nicht der Fall war. Aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach um nur gewisse inhaltliche Nähe. Nein, ich habe nie wirklich überlegt, die Partei zu wählen. Wirklich nicht. Aber wollt zum Beispiel auch aus dem Grund, das wäre ja Stimmenverschwendung. Du musst bei dieser Bundestagswahl extrem darauf achten, was du wählst. Und es müssen Parteien sein, also kein Statement, sondern gut, ja, deine Stimme zählt nichts, bla, da jetzt mal außen vor. Ob ich jetzt die Grünen wähle oder nicht, ändert am Ergebnis natürlich nichts. Aber es geht ja um eine gewisse Grundhaltung dem Ganzen gegenüber. Da fällt mir übrigens gerade ein, ganz viele, mit denen ich spreche, haben gesagt, sie überlegen, Linkspartei zu wählen, tatsächlich.
Aha.
Und ich habe jetzt hier gerade die aktuellen Umfragen offen. Also das letzte ist von YouGov von gestern, die letzte Prognose, die ich habe. Genau, von YouGov von gestern. Und YouGov ist ja eher neutral. Also das kann man schon gut einordnen.
Ja.
CDU 29, AfD 21, also das Übliche, aber Linkspartei. Die Linkspartei ist in den letzten Umfragen konstant, also die letzte, die ich habe, wo sie unter 5% ist, ist vom 31.01. und das ist Emnit. So, ansonsten konstant über 5%.
Ja.
Und tatsächlich habe ich gesagt, wenn ihr bei der Wahl was bewirken wollt, und dann wählt ruhig links, weil also, es könnte die Regierungsbildung ein bisschen schwerer machen. Trotzdem ist es gut, noch eine linke Kraft mit dem Bundestag zu haben. Und ich will ja nicht hämisch klingen, aber das BSW hat weniger.
Ja, also das ist jetzt so eine Entwicklung, die, wo anscheinend diese Sache aufgeht, die die Linkspartei sich vorgenommen hat, nämlich eben dieses, dass sie viele Stammwähler hat, oder diese 5% Stammwähler, und dass die dann sagen, okay, die habe ich immer gewählt und das ist schon eine bessere Bank als irgendeine neue Hallodri-Partei, die, von denen die Leute jetzt wieder auf der Stange gehen. Also in Europa, im Europaparlament ist schon wieder einer ausgetreten. Und in irgendwelchen Landesverbänden führende Leute ebenfalls. Also als sie gemerkt haben, oh, die stimmen ja auch mit der AfD im Bundestag, ja, das war, war von Anfang an angekündigt, dass sie das so machen wollten. Naja, also das ist, freut einen irgendwie für die Linkspartei. Dieser Jan van Aken, der Spitzenkandidat und Vorsitzende, ist ja auch so irgendwie so ein bisschen so ein Rambo. Ja, der ist, nimmt ja kein Blatt vor den Mund, der hat ja gesagt, wer über die Rückkehr der Syrer nach Syrien nachdenkt, sind verkommene Drecksäcke, und er will die asoziale Politik der von FDP und CDU bekämpfen. Und auch jetzt am Montag kam bei Hard Aber Fair so eine Diskussion der Kleinen. Und da hat er auch so als so ein bisschen wie ein Prolet eigentlich, aber halt scheint gut anzukommen. Ja.
Ich mag den ja sehr.
Naja, es ist halt doch ein. Letztlich, wenn er so proletisch sich äußert, asoziale Politik, einfach über den Kamm schert, dann ist es ja auch Linkspopulismus. Und für ihn heißt, das ist ja typisch Linkspartei.
Kommt dir das auch irgendwie bekannt vor?
Ja, aber...
Hallo!
Du, hallo!
Hallo!
Nein, aber also Linke für Teile der SPD ist einfach so, heißt sozial einfach, Leute zuzuschütten mit Geld und es anderen wegzunehmen. Robin Hood-Prinzip. Und die nicht selber zu befähigen, zum Beispiel selber ihren oder sozusagen Jobs leichter zu machen, die für eigenes Lebenseinkommen sorgen, sondern sagen, ja, okay, nehmt das ruhig mal. Und genau. Das ist für mich eben nicht sozial.
Genau. Vielen Dank, Christian Lindner, für dieses Statement.
Ja.
Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, nee, ich glaube, was bei der Linkspartei tatsächlich reinspielt, sind zwei Sachen. Punkt eins, diese absolute Geschlossenheit, die diese Partei jetzt hat. Also da tanzt ja keiner aus der Reihe. Dann ein paar gute Ideen, wie zum Beispiel Aktion Silberlocke, finde ich persönlich sehr lustig. Ist politisch natürlich völlig irrelevant, aber es ist lustig. Und da wird drüber geredet. Und dann scheint diese Heidi Reichenick scheint wirklich, wirklich, wirklich eine große Rolle zu spielen. Die geht ja, du bist ja wenig in sozialen Medien unterwegs. Ich eigentlich auch nicht, aber wenn ich mal unterwegs bin, wird die einem ja permanent reingespült.
Ja, dann scheint die ja als eine der wenigen im demokratischen Spektrum das verstanden zu haben, wie sowas geht, ja?
Genau, also man sagt, auf TikTok ist sie neben der AfD die Einzige, die begriffen hat, wie das funktioniert. Also TikTok ist ja im Prinzip komplett von der AfD besetzt. Also du hast ja alles AfD, egal wie du, also ich bin nicht auf TikTok, aber die YouTube-Shorts funktionieren ja ähnlich. Du hast ständig irgendwelche verschissenen AfD-Inhalte, die einem reingespült werden. So DRCH zum Beispiel, also hier Dachmedien, also Deutschland, Österreich, Schweiz, so das ist ganz schlimm. Also das ist nicht die AfD, aber das ist so ein rechtspopulistischer Kram. Also den ist Fokus Online zu links. Und so Kram wird einem ständig reingespült. Also ständig, und die AfD schafft es halt auch, ihr Alice Weidel zerstört die Altparteien im Bundestag, sowas hast du ja ständig. So bam, bam.
Apropos, gestern im Bundestag hat Bärbel Baas auch Alice Weidel zerstört, nur wird es wahrscheinlich leider kein YouTube-Video geben, das genauso heißt. Als Alice Weidel sich beschwerte über die Zwischenrufe von Grünen und SPD, hat sich umgedreht nach hinten, Frau Präsidentin, die Zwischenrufe, das geht gar nicht. Und dann sagte Frau Baas, ja, das können Sie aber auch immer in Ihrer eigenen Fraktion sagen. Ja, also das war sozusagen das einzige Mal, als die Präsidentin so ein bisschen
Farbe bekannt hat.
Ja, und dass man auch sich, weil sie selber als Präsidentin ist ja auch drei Jahre lang genervt worden von diesem Geschwätz, was immer von rechts dann das Ohr kaputt macht. Das ist ja auch, also wenn so jemand sich über Zwischenrufe beschwert wie die Weidel, dann ist das lächerlich. Ja,
natürlich. Aber okay, also wie gesagt, und Heidi Reichenegg scheint die Einzige zu sein, die dieses TikTok-Game begriffen hat. Also die ist wirklich mega präsent auf TikTok. Und das schafft ja kein anderer, also außer die Aktentasche von Olaf Scholz, schafft das ja niemand anders, dieses Game irgendwie zu bedienen. Darum wird, was jetzt allerdings
und
auch...
Und die war ja bereits, die Reichenick war ja wahrscheinlich auch schon Stammkundin in jedem einzelnen Tattoo-Studio Deutschlands, wo man auch auf Wähler trifft.
Also ja, aber was willst du machen?
Ihr Rosa-Luxemburg-Tattoo, das ist ja wirklich, die darf auch gar nicht aus der Linkspartei austreten.
Nö, wird sie ja auch
zumindest
nicht.
Zumindest wird es dann lasermäßig entfernt, wenn sie, also so. Das ist ihr Mitgliedsausweis.
Wir müssen ja als Kabarettisten müssen wir ja neutral sein. Also wir hassen ja alle Parteien durch die Bank gleich weg, also zumindest offiziell nach außen. Zumindest wird das ja immer wieder von uns verlangt, dass wenn man mal 5 Minuten über die AfD redet, dass es ja nicht sein kann, dass man das ganze Programm die AfD fertig macht. Egal. Aber so ein kleines bisschen Genugtuung, wenn es Sarah Wagenknecht nicht in den Bundestag schafft, hast du doch auch, oder?
Ja, klar. Da bin ich auch ein bisschen, würde ich mich auch, also ja, ich bin zwar für die Abschaffung der 5%-Hürde, aber man könnte sagen, wir lassen die 5%-Hürde nur bestehen für Parteien, die Deutschland schaden wollen. Das heißt,
genau.
Für
AfD und das DSP weiß ja nur Thielmann Lucke.
Genau, und für die anderen kann man die 5%-Hürde aufheben.
Genau, super.
Also es ist tatsächlich interessant, 2013 gab es ja den Fall, dass die FDP aus dem Bundestag rausgefallen ist und das war zugleich das Jahr, wo die Fernsehsender sich nicht an die unausgesprochene Regel gehalten haben, dass man eine Woche vor der Wahl mit den Umfragen aufhört und das ZDF hat 3 Tage vor der Wahl noch die letzte Umfrage auch rausgegeben, wo die FDP 5% hatte. Und dann hat man gedacht, naja, dann verbrauche ich die ja nicht zu wählen und dadurch kriegst du sie am Ende nur 4,8. Also das war dann tatsächlich, wird als mit ein Grund angesehen, warum sie zum Schluss dann doch wieder unter 5%
Also entschuldige bitte, wer so dumm ist, wenn eine Umfrage 5,0% sagt und sagt, oh, dann brauche ich die ja nicht wählen, dann sind die ja sicher drin. Entweder, das wäre ja für mich eine Argumentation, wie, oh, dann muss ich die jetzt aber auf jeden Fall wählen.
Ja, also das jedenfalls war es nicht so pessimistisch, wie es davor jahrelang aussah. Also seit sie 2009 zu regieren begann, ging es ja weitgehend unter 5% immer.
Ist das nicht krass, wie hart die Parallelen sind? Nein, Lindner ist der neue Westerwelle. Es ist ja tatsächlich so, die sind das war ja ähnlich hohes Wahlergebnis, also es war ja nur noch höher, glaube ich, die waren 14%, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Hatten die 2009.
Ja.
Und Westerwelle fing an, also es war nicht nur Westerwelle, er war ja Außenminister, aber die FDP fing auf einmal an, immer kontra Merkel, war immer dagegen. So, genau das macht die FDP ja jetzt auch. Und dann, je weiter die nach unten rutschen, umso mehr waren die dagegen. Gut, die haben dann mittendrin die Führung ausgewechselt, das wurde ja dann auch nicht besser. Bis Brüderle dann zum Schluss sagte, wer Merkel will, muss FDP wählen. Wirklich so das niederträchtigste, widerlichste und demütigendste, was man sich vorstellen kann. Aber die Parallelen sind schon eindeutig.
Ja, wobei, ich habe mich gerade getäuscht, ich habe dich nochmal nachgeschlagen. Die hatten tatsächlich 5,5 sogar und das war dann der Todesstoß sozusagen, weil es hieß, jetzt geht's doch wieder aufwärts, jetzt brauche ich die nicht zu wählen. Also 5,5 und das, je nachdem, wenn dann nächste Woche die Umfragen wieder rauskommen, dann wäre die letzte Umfrage vom ZDF in dem Fall, die dann immer donnerstags rauskommen, wäre dann wohl eine der relevantesten Umfragen. Da könnten wir dann auch mal drüber reden.
Naja, ich habe jetzt hier die FDP konstant bei 4%. Also da passiert gar nichts. Und das sind wahrscheinlich wirklich so, also ich glaube, diese 4%, die kriegst du auch nicht davon überzeugt, die FDP nicht zu wählen.
Nee, und das gibt's bei jeder Partei, dafür gibt's ja, oder deswegen gibt's ja viele Kleinparteien, die dann irgendwas kriegen, obwohl ganz klar ist, da wird nie jemand in den Bundestag einziehen. Also es gibt viele Wähler, die sagen, das ist mir dann, das mache ich trotzdem, das will ich, das ist mein Wille. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch der Grund, warum ich die 5% wieder abschaffen will, weil diese Ehrlichkeit, ja, also ich finde, man sollte besser die Wähler belohnen, die genau das wählen, was sie wollen und nicht die Leute, die taktisch wählen, weil sie denken, dann nehme ich lieber die andere Partei, weil die eine keine Chance hat. Also das ist ja auch der Grund. Also die Ehrlichkeit, die Direktheit von der Wahlentscheidung finde ich fördernswert.
Naja. Würdest du ohne 5% heute anders wählen?
Du meinst, dann würde ich auch die Tierschutzpartei.
Nee, jetzt mal ehrlich.
Ich will ja Tiere am liebsten essen, so wie du auch. Aber also,
richtig.
Weiß immer nicht, Tierschutzpartei, das klingt für mich so, nach irgendwelchen verhuschten Hundebesitzern, die irgendwie, und man weiß, also jeder weiß, dass eigentlich Hundebesitzer die größten Tierquäler sind.
Ja, beziehungsweise,
aber, wer Tiere schützen will, sollte kein eigenes Haustier haben, sondern winkt einfach schön im Wald den Füchsen zu oder den Eichhörnchen und erfreut sich an deren Schönheit.
Richtig.
Und nicht an den überzüchteten Assi-Hunden, die einen dann voll bellen und so. Naja,
Grüße an die Hundebesitzer, die uns zuhören. Nein, aber jetzt mal ehrlich, würdest du eine andere Partei wählen, wenn es die 5%-Hürde nicht gäbe?
Nee, also
ich wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht, ich weiß es nicht. Also vielleicht hätte ich bei der Europawahl, gut, da gab es ja keine, nee doch, da gab es eine, warte mal, wie war das?
Gab es keine Hürde und beim nächsten Mal gibt es eine 2%-Hürde.
Genau. Ja, nee, gut, aber nee, da hatte ich mich, aber jetzt würde ich vielleicht bei der Europawahl, würde ich dann vielleicht doch mal überlegen, wollt zu wählen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wahrscheinlich nie, aber.
Wenn die bis in 4,5 Jahren schaffen, auch Nachnamen aufs Plakat zu schreiben, dann mache ich es vielleicht.
Und das sind deutsche Wahlentscheidungen. Wer keinen Nachnamen auf dem Plakat hat, wird nicht gewählt. Da wir vorhin über TikTok gesprochen haben, was jetzt gerade bei TikTok übelst viral geht, ist die letzte Rede von Kevin Kühnert im Deutschen Bundestag, weil der tritt nicht nochmal an. Und das ging wirklich viral. Hier Kühnert. So, bumm, hier Kühnert. Und zwar mit dem, da ich nicht aktiv am Wahlkampf teilnehme, was ich übrigens eine Unverschämtheit finde, muss ich ganz ehrlich, ja, ich persönlich finde es eine Unverschämtheit. Der Typ war Generalsekretär der SPD, ist einer der bekanntesten SPD-Politiker in Deutschland. Und der nimmt nicht am Wahlkampf teil. Also, nur weil es nicht um sein Mandat geht. Was ist denn das für eine Scheiße? Da würde ich, also, es gibt genug Kühnert-Fans in diesem Land. Und da würde ich doch trotzdem am Wahlkampf teilnehmen.
Je nachdem, ob ihm das ärztlich davon abgeraten wurde, er hat ja auch nicht ohne Grund das Ende seiner Karriere angekündigt. Aber ich finde auch, also man kann schon auch, der hat ja auch dann auch einen Nachfolger im Wahlkreis, da kann man schon auch mal sagen, so, ich helfe dir jetzt und trete mit dir zusammen.
Aber okay. Auf. Und jetzt hat er sich hingestellt und hat gesagt, und darum sage ich jetzt mal hier, was ich wirklich denke, so nach dem Motto, weil ich muss ja nicht mehr Wahlkampf machen, ich sage jetzt hier mal, was ich wirklich denke. Und abgesehen von, natürlich sind CDU und FDP keine Faschisten. Wobei selbst das kam da jetzt auch.
Hat er beide in einem Satz genannt? Als
ja, also er sagte, natürlich sind CDU und FDP keine Faschisten.
Ach so.
Ja.
Also ach so, nee, also ja, was ist das?
Wo ich so sagte, ja, und war auch der Rest eigentlich nur bla bla, staatspolitische Verantwortung und es kann nicht sein und bla, wo ich so dachte. Ja, und also jetzt mal, war hier eine schlechte Rede so und war in Ordnung und teile ich auch alles, aber das ist ja kein Grund, dass das viral geht. Also das war so ähnlich, kannst du dich noch an das Video von Rezo erinnern, vor 5 Jahren, die Zerstörung der CDU?
Ja.
Wo der einfach Fakten aufgedröselt hat, wo wir als politisch interessierte Menschen sagen, ja und?
Naja, und das damals, also das ging ja dann auch in die reale Welt, oder da hat man dann Kenntnis genommen von auch von dem Begriff Zerstörung, was ja im Internet ja eigentlich schon immer, also Zerstörung heißt ja, ist ja manchmal auch gar nicht aggressiv gemeint, sondern da wird einfach dissen, würde man vielleicht sagen.
Genau.
Und dann hieß es eben von Seiten der, vor allem der CDU, oh, Zerstörung, aber das war ja gar nicht auf Zerstörung gemünzt, sondern wie du sagst, also da hat einer, der ja ansonsten auch nicht besonders durch große Gedanken hervortritt, sich mal Wahlprogramme durchgelesen mit einer Reichweite und dann hat er natürlich das, sich irgendwie Gedanken dann doch gemacht, die erstaunlicherweise gar nicht so unfundiert waren. Naja, nee, aber der Kühn, also was ja üblich ist, wenn man seine letzte Rede als Abgeordneter hält, also wenn man ausscheidet aus dem Bundestag und nicht mehr da antritt, viele Leute können ja ihre letzte Rede gar nicht halten, weil sie wieder antreten und nicht wissen,
doch, dass
sie nicht...
Doch, die halten schon irgendwann ihre letzte Rede. Sie wissen nur nicht, dass es ihre letzte
genau,
Rede
ist. Genau,
wenn
man das aber weiß, dann wird einem, also man muss ja schon immer zur Sache sprechen, was bei so einer Generalaussprache ja auch mehr oder weniger egal ist, aber man kriegt dann immer noch zum Ende seiner Rede so ein bisschen eine Minute oder so, da ist es auch nicht so streng wie sonst, weil sonst heißt es immer, ja immer, kommen Sie zum Schluss, Ihre Redezeit ist vorbei, bla bla bla. Also das ist ja immer das, womit jede Rede beendet wird. Und bei der allerletzten Rede ist man immer ein bisschen toleranter und gibt da so ein paar eine Minute obendrauf, ohne da jetzt nochmal drauf zu dringen. Und das finde ich eigentlich einen schönen Brauch, diese letzte Rede eines. Und da kann man
auch, gar nicht,
die meisten danken meistens auch ihren Mitarbeitern und so weiter, die dann auf der Tribüne sitzen. Das ist ganz nett.
Ja, wobei ich muss dazu sagen, also er wurde auch angezählt, ich weiß gar nicht, ob es Bärbel Bas war, ich habe bloß die Stimme gehört, aber wurde noch, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich weiß jetzt nur nicht, ob er es innerhalb der Redezeit oder ob der wirklich noch die Minute, ist mir auch relativ egal, auf jeden Fall habe ich geguckt, also eigentlich lohnt es sich nicht drüber zu reden, so prall war es nicht.
Da hast du recht. Worüber es sich aber zu reden lohnt, also bekanntlich, wer es noch nie mitgekriegt hat, gab es ja vor 2 Wochen einen großen Aufschrei, oh Skandal, die CDU stimmt mit der AfD oder umgekehrt, und jetzt fand ich, vorgestern gab es aus meiner Sicht noch einen viel größeren Skandal, der überschrieben werden könnte, SPD und Grüne stimmen nicht mit der AfD. Ich hatte das ja schon angedeutet, das Thema Schwangerschaftsabbruch sollte ja irgendwie noch besprochen werden. Und jetzt ist klar, es wird nicht mehr geregelt in dieser Wahlperiode. Also, am Montag war eine Ausschusssitzung bzw. eine Anhörung des Ausschusses für Recht, wo die Parteien dann ihre, die Fraktionen dann ihre Experten benennen können. Und natürlich haben alle Experten dann von der Unionsseite gesagt, das ist alles ganz paletti. Ja, steht zwar im Strafgesetzbuch, aber es wird ja niemand dafür verurteilt oder fast niemand. Dann zitieren die Statistiken. Es gibt natürlich doch Verurteilungen, aber im dreistelligen Bereich, und das meiste sind keine Frauen, sondern Ärzte. Was das an dem Problem besser macht, weiß ich nicht, weil als Arzt steht man ja mit einem Bein im Gefängnis, wenn man diese Statistik liest, oder mit einem C, aber trotzdem ist es ein Damoklesschwert. Zweitens, diese Aussprache meinetwegen, und dann ging es drum, formal steht ja in der Geschäftsordnung des Bundestages, dass man als Ausschuss das dann in die zweite und dritte Lesung geben soll, und dazwischen 48 Stunden liegen sollen oder 2 Tage. Das heißt, der Ausschuss hätte entschließen können, dass er sich am Dienstagmorgen trifft vor der Plenarsitzung und dann hätte er sagen können, ja, wir stimmen jetzt dafür, das Gesetz, den Gesetzentwurf so zu empfehlen, also Beschlussempfehlung, und das ins Plenum zu geben. Und dann hätte man im Plenum am Donnerstag oder am Freitag, jetzt ist ja Sitzungswoche, also ohne großen Aufwand noch eine Sitzung machen können für das. So, jetzt gab es ja, wie ich dann schon aufgedröselt habe, oder gibt es ja im Bundestag Plenum sowie in den Ausschüssen keine Mehrheit von Rot-Grün. Was ich falsch gesagt habe, das BSW, das ist derzeit nicht im Rechtsausschuss vertreten, aber die Linkspartei. Das heißt, man hätte nur eine einzige Stimme, wenn man die Linkspartei dazu hat, hätte man noch eine einzige Stimme aus einer anderen Partei bekommen müssen. Das heißt, FDP, von denen es ja viele gibt, die das eigentlich neu regeln wollen. Und die AfD hatte angeboten, kein Problem, wir geben euch die Stimmen, um das ins Plenum zu tragen. Also diese ganz rein formale Ausschussstimme, die AfD ist ja gar nicht für Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Die hasst ja Frauen.
Was ich ja übrigens krass finde, weil die AfD ja eine Ostpartei ist und du hast natürlich gerade im Osten eine extreme Zustimmung für Schwangerschaftsabbruch.
Ja, bei den Wählern schon, bei den Wählern aller Parteien gibt es eine überwiegende Zustimmung.
Aber gerade bei der AfD, also die AfD ist ja die ostdeutsche Protestpartei. Also
ja,
finde ich
jetzt
das krass,
sind auch dass alles, meistens Männer, die sowieso, also das ist einfach eine Frauenverachtung in der Partei. Aber die haben
natürlich
zumindest angeboten, das zu machen, die Stimme zu liefern. Es wäre ja nicht um eine Plenums, um eine Sachfrage gegangen, sondern rein formal. Und wer Geschäftsordnungstricks nie anwenden will, der ist im Parlament falsch, nach meiner Sicht, weil es alle machen, immer dann, wenn es heißt, das und das. Also wer sich an Martin Schulz erinnert, 2017, die Ehe für alle, die ging in einem sehr ähnlichen Verfahren durch, weil die Merkel ja wenige Tage vor der letzten regulären Sitzung des Bundestages, gut, dann gab es im September nochmal die Generalaussprache, aber im Juni 2017, da sagte sie, lass uns das doch abstimmen im Plenum. Mehr oder weniger. Und Martin Schulz sprang auf und sagte, wir haben jetzt folgenden Zeitplan. Und dann ging es wirklich um einzelne Tage. Der Rechtsausschuss hat dann mittwochs das beschlossen und dann freitags in das Plenum gegeben. Damals mit Stimmen der Linksfraktion, was damals ja auch schon tabu war. Aber er hat es gemacht, um es ins Plenum zu kriegen und nicht um es. Und damals wäre es auch, wenn man die Linksfraktion nicht berechnet hätte, weil ein Viertel der Unionsfraktion auch dafür war, selbst dann durchgekriegt. Das heißt, man hätte darauf hoffen können, dass man die Abstimmung gewinnt. Also das wäre nicht sicher gewesen, weil es wirklich 50-50 stand. Aber jetzt macht man aus, es ist halt der Unterschied zwischen Gesinnungsethik, also wir haben die tolle Gesinnung und kriegen dann aber nichts von dem durch, was wir eigentlich wollen, oder Verantwortungsethik, wir stimmen jetzt im Ausschuss mit der AfD, damit es nicht in der Sache, sondern damit es ins Plenum kommt, damit wir jetzt 8 oder 12 oder 16 Jahre lang nicht warten müssen, bis die Union mal wieder nicht an der Regierung beteiligt ist. Weil das ist es ja, die Union wird jetzt an der Regierung beteiligt sein, sie wird in 4, 12, 8 und so weiter Jahren wieder dabei sein und das wird dann blockiert durch solche Pappnasen wie Elisabeth Winkelmeier-Becker, die Vorsitzende des Rechtsausschusses, die einfach darin überhaupt kein Problem sieht, dass Frauen einfach mit Knast bedroht sind, wenn sie über ihren eigenen Körper bestimmen wollen. Und das ist halt Rot-Grüns Dummheit zu verdanken, dass das jetzt genau so weiterläuft. Das finde ich auch wirklich, Das war im Grunde von Anfang an klar, dass sie es nicht machen würden. Und natürlich ist der FDP auch eine Schuld zuzurechnen, weil sie ja was ablehnt, was einige von ihnen inhaltlich durchaus wollen. Aber da eine Ausschussabstimmung keine Gewissensabstimmung ist, sondern eine Fraktionsabstimmung, haben die sich dann gebeugt und gesagt, ja, von uns, es waren fünf, von uns stimmt nicht mal einer dafür, dass das dann durchkommt. Also das ist im Grunde, da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert, sowohl die Befürworter nicht, weil sie den Sprung nicht gewagt haben, als auch die Gegner, weil sie sowieso Idioten sind, nicht. Das finde ich wirklich schäbig.
Hast du gelesen, was Friedrich Merz über die FDP gesagt hat?
Dass man sie nicht wählen soll wegen der 4%, oder
ja, was? Ja, dass die 4% bei der CDU wesentlich besser aufgehoben sind. Also, ich finde, es ist ja ein Häme nicht zu überbieten. Ja.
Naja, also die Kohl-Tradition war ja immer eine Leihstimmenkampagne. Also das war auch bekannt. Die FDP kam damals wirklich, die kam über... Ja, in den 90er Jahren hatte sie immer so um die 6% und darüber kam sie auch nicht hinaus. Und dann hieß es immer, ja, die sollen was von uns kriegen, ist kein Problem. In bestimmten Wahlkreisen machen wir eine Erststimmenkampagne für die CDU und im Gegenzug eine Zweitstimmenkampagne für die FDP. Das ist halt, die Zeiten sind lang vorbei, da kämpfen die Parteien halt für sich.
Ja, ist aber auch logisch, dass die vorbei sind, weil es nützt Merz ja nichts, wenn die reinkommen. Ganz im Gegenteil, es schadet ihm ja.
Naja, es wird ja keine schwarz-gelbe Mehrheit
geben. Eben, das meine ich.
Ach so, du meinst, er will, dass sie nicht reinkommen?
Genau.
Das glaube ich aber auch nicht.
Doch, er will, dass sie nicht reinkommen. Weil, Kanzlerduell, du hast es ja gesehen, ich habe nur den Ausschnitt gesehen. Herr Merz, wie stellen sich eine FDP ohne Bundestag vor? Ärmer, aber verkraftbar oder so ähnlich, hat er ja gesagt. Und Olaf Scholz meinte dann noch süffisant, dem kann ich zustimmen. So. Das heißt, je weniger Parteien im Deutschen Bundestag sind, umso größer ist doch die Koalitionsmöglichkeiten für die CDU. Wobei ich halte Schwarz-Grün für sehr unwahrscheinlich.
Ja, also in den letzten Tagen noch unwahrscheinlicher geworden, weil Söder hat es ja ausgeschlossen. Was aber tatsächlich auch aus meiner Sicht komplett ausgeschlossen ist, dass die FDP, also dass es eine Jamaika-Koalition gibt, also CDU, CSU, FDP und Grüne, weil das hat ja die FDP jetzt auf ihrem Parteitag ausgeschlossen. Und da muss man wirklich sagen, die haben ja nun schon oft, also zum Beispiel auch 2009 schon ausgeschlossen, dass es eine Ampelkoalition gibt und haben sich auch dran gehalten, haben dann nicht mal ernsthafte Gespräche dazu geführt. Also das ist tatsächlich,
Also
es wird dann schwarz-rot mit großer Wahrscheinlichkeit, ja.
Genau. Ich halte, ich glaube, Merz braucht die Grünen als Drohgebärde, wobei die bei der SPD ja auch nicht blöd, zumindest nicht alle blöd sind, die schon wissen, dass es nur eine Drohgebärde ist, um denen so viel wie möglich abzupressen, weil ja sonst immer sagen, dann mache ich es halt mit den Grünen. Aber ich glaube, dass Schwarz-Grün ein fatales Signal wäre, weil viele rennen noch zur Bundestagswahl, weil sie die bösen Grünen loswerden wollen, weil die Grünen ja alles schlimm machen in diesem Land.
Ja, und wenn jetzt
wieder am Ende in der Regierung sind.
Du hast recht, und wenn die SPD wieder in der Regierung ist, dann kriegt es einfach keiner mit.
Genau, also das wie, ist immer.
So, wie immer.
War ja jetzt auch so.
Ja, und die regieren ja mit Unterbrechung von 2009 bis 2013 eigentlich seit 26 Jahren durchgehend.
Genau,
und das ist,
durchgehend.
Das ist, ich meine, noch ist ja, wenn man die gesamte Bundesrepublik betrachtet, ist ja die Union die meistregierende Partei.
Genau.
Bis vor ein paar Jahren war es noch die FDP. Aber irgendwann kann es die SPD werden, die meistregierende Partei.
Moment. Ganz kurz nachgedacht. Insgesamt, aber ich glaube, das ist einfach gesellschaftspolitisch gesehen, ist natürlich die Politik der letzten 26 Jahre schon etwas sozialdemokratischer geworden. Das muss man sagen, Erhöhung des Mindestlohns, Bürgergeld und der ganze Quatsch.
Das ist eigentlich der Merkel zu verdanken. Diese Merkel-Politik war ja immer, in jeder Wahlperiode wird eine neue Wohltat erfunden. Die wird dann in den folgenden Wahlperioden immer sehr großzügig erhöht. Also auch zum Beispiel die Mindestlohn oder Hartz IV. Da gibt es ja eigene sozusagen Kommissionen bzw. Rechenvorgaben, wie man darauf kommt. Und trotzdem, oder auch die Parteienfinanzierung, ganz feste Rechenvorgaben. Und dann hieß es immer, das schon, aber jetzt gibt es ja ganz unfaire Inflation und jetzt machen wir es noch ein bisschen mehr als sonst. Also dabei ist es ja in der Rechenvorgabe schon mit drin gewesen.
Genau.
Und trotzdem wird dann immer nochmal die eigene Gesetzeslage dann nochmal verbessert für diese Wohltatsempfänger. Das hat sich so eingebürgert und das macht natürlich die Spielräume im Haushalt nicht größer, wenn man diese wenn man diese Mentalität einfach weiterlebt, nämlich verteilen, ja, Gießkanne. Und das ist der Union auch in ihrer Gesamtheit, vielleicht Merz hat es vielleicht schon verstanden, aber ich glaube, die Gesamtheit der Union denkt nach wie vor genauso.
Aber die Frage ist jetzt, machen wir jetzt mal zurück, gehen wir mal ganz kurz die SPD-Minister durch, die wir haben. Ja? Also wir haben halt Olaf Scholz, über den brauchen wir nicht reden, das ist ein Totalausfall, weil, also egal, was man jetzt von ihm persönlich hält, aber Führung war das nicht. So.
Ja.
Dann nächst, würde ich sagen, Hubertus Heil. Ja, also das Positivste, was man sagen kann, ist nicht weiter aufgefallen.
Naja, das würden andere nicht sagen. Die sagen, ja, unser tollster Minister sorgt für Arbeit. Und da muss ich leider eher Dieter Nuhr zustimmen, der sagte, der Arbeitsminister kümmert sich hauptsächlich um die keine Arbeit haben, oder die nicht arbeiten. Also genau. Das heißt, Hartz IV erhöhen und so weiter und diese ganzen, das Bürgergeld, also diese Bürgergeldreform, dem hat ja die FDP damals, als sie in der Regierung war, 2022 zugestimmt, das würde sie heute auch nie wieder machen, weil es einfach anscheinend ja wirklich ein falsches Signal ist, das erstmal umzubenennen, zu sagen, das steht jedem Bürger zu, was nicht stimmt, und zweitens dann auch diese großzügige Erhöhung und dadurch die Verkleinerung des Abstands zum Mindestlohn, den man davor erhöht hatte. Also entweder oder und leider, mein Programmtitel heißt ja entweder und, ja. Weil also wir wollen zwar den Mindestlohn erhöhen, das bringt aber leider gar nichts, wenn hinten dran Hartz IV so hoch wird, dass die Leute sich trotzdem überlegen, diese 40 Stunden dann doch zu Hause zu sitzen und vielleicht ein kleines bisschen weniger zu kriegen. Also das ist ja das immer. Der Abstand, den gibt es natürlich, aber der ist halt zu klein.
Ja gut, das ist eine politische Diskussion, die brauchen wir jetzt glaube ich auch nicht führen. Aber du hast vielleicht recht, mehr war es halt nicht. So, wen haben wir denn sonst noch?
Entwicklungshilfeministerin Schulze.
Ja, genau.
Um die geht es aber nie. Also Entwicklungshilfe ist ja immer nur irgendwie, interessiert keine Sau, ja.
Kleine Außenministerium auch genannt, was, naja, okay. So, wen haben wir noch von der SPD?
Wen haben wir noch? Ja, Karl Lauterbach natürlich.
Gut, das ist ja der einzige Minister, also wir haben ja, es sind ja drei große Gesetze, während immerhin drei große Gesetze in 3 Jahren Ampel durchgekommen. Ne? Das war einmal das Heizungsgesetz, das war das KIF-Gesetz und das war die Krankenhausreform. So. Und zwei von diesen drei Gesetzen, was ich ja schon respektabel finde, ein Gesetz pro Jahr, sind von Lauterbach.
Gab schon mehr, aber große Vorhaben, ja.
Also was irgendwie medienwirksam war.
Ja. Ja, das Heizungsgesetz ist ja auch durchgekommen, allerdings natürlich gilt als Panne, gilt als hätte man es besser nicht gemacht.
Was ich damit sagen will, 2 von 3 Gesetzen sind von Karl Lauterbach und deswegen ist er ja auch so unbeliebt, weil niemand mag Streber. So.
Andererseits ist er ja auch gescheitert, zum Beispiel mit der Impfpflicht, weil Scholz ihn hängen lassen hat oder überhaupt, dass die Corona-Pandemie so lang gedauert hat, nachdem sie eigentlich schon gefühlt zu Ende war oder dass sie dieser Dauer-Lockdown, sozusagen diese Lockdown-Mentalität in der Bevölkerung weiter so existierte, da hätte man schon auch weit vorher Schluss machen können mit dem Ganzen.
Na gut, aber das sind ja jetzt auch Kleinigkeiten, brauchen wir jetzt auch nicht weiter diskutieren. So, wen haben wir sonst noch? Ja, Boris Pistorius. Der ja interessanterweise der beliebteste Politiker Deutschlands ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was hat der gemacht?
Na, was er gemacht hat zum Beispiel, also was wirklich noch niemand vor ihm gemacht hat, war diese, dass in Litauen jetzt eine deutsche Brigade aufgebaut wird. Also das ist quasi...
Na, aber hat er das NATO gemacht?
Ja, das ist ein Vorschlag von ihm, was mehr oder weniger überraschend kam, angekündigt wurde und jetzt auch sozusagen angefangen wird zu bauen und sicherlich... auch deswegen gut klappt, weil man nicht die deutschen Bau- und sonstigen Genehmigungsvorschriften anwenden muss, sondern die litauischen, was ja bekanntlich ein Staat ist, der um einiges besser funktioniert als unserer. Also das ist vielleicht,
ja auch
vielleicht sollte die Bundeswehr ihre ganzen Kasernen ins befreundete NATO-Ausland verlagern und auch die Beschaffung über das, was weiß ich, über das polnische Beschaffungsamt machen. Vielleicht klappt dann alles ein bisschen besser.
Genau.
Also das wäre jetzt ein tatsächlicher Reformvorschlag, also Bundeswehr raus aus Deutschland und befreit sie von den ganzen Sachen, die leider immer noch, trotz Zeitenwende, immer noch die ganze Sache hemmen. Und aber wie gesagt, dass Deutschland einem befreundeten Land auf diese Weise hilft und die Verantwortung wahrnimmt als großes Land, das finde ich schon bemerkenswert, ja.
Okay, ja, aber wie gesagt, also ich sah ja immer auf der Bühne, wollten die Linken was machen, wollten die Grünen was machen, war die FDP dagegen, wollte die FDP was machen, waren die Grünen dagegen, wollte die SPD was machen, gut, blödes Beispiel. Aber es ist tatsächlich so. Ja. Egal. Kommen wir jetzt nochmal, Bundestagswahl ist gespannt. Jetzt haben wir im Vorgespräch, wollen wir über Trump und das reden, was er zum Gazastreifen gesagt hat. Und da habe ich auch so gesagt, wenn wir jetzt über alles reden würden, was Donald Trump sozusagen sagt und vorschlägt, könnten wir jede Woche 3 Podcast-Folgen machen. Du hättest nichts dagegen, ja, aber
das ist schon außer Konkurrenz bisher. Also das ist schon. Das hätte ich vorher, also wenn du mir jetzt quasi als Quiz Multiple Choice gegeben hättest, was sagt er, dann hätte ich das am unwahrscheinlichsten für am unwahrscheinlichsten gehalten, dass er jetzt quasi Gaza als Immobilienprojekt und noch schlimmer, also es erinnert mich ja an blühende Landschaften, wenn er sagt, die Riviera des Nahen Ostens oder noch besser wäre gewesen, die Riviera des Mittelmeers, die gibt es ja schon, aber hat er leider nicht gesagt. Also naja. Das ist schon skurril, dass er denkt, also erstens mal, wie will man, also wenn man das machen würde, also alle Bevölkerung raus, so, erstens mal wohin, die will keiner haben. Zweitens, klar, könnte man sagen, auf dem Sinai oder in der israelischen Wüste im Süden, da gibt es vielleicht Gebiete, wo niemand wohnt, dann sperrt man da ab, vielleicht. Kleiner Tipp, vielleicht ein bisschen größeres Gebiet als das Ursprungs-Gaza, weil es wirklich das dicht besiedelte Gebiet der ganzen Welt ist, mit 2 Millionen Menschen. Also vielleicht einfach mal doppelt oder dreimal so ein großes Gebiet irgendwo in der Wüste. Das wird es grundsätzlich geben. Wie will man dieses Gebiet dann dekontaminieren? Die ganzen Tunnels und so und was es alles gab und gibt, der Schutt, klar, man kann es nur machen wie in Berlin oder wie überhaupt in den ganzen großen deutschen Städten nach dem Krieg, einfach lauter Berge auftürmen. Montclamotte hieß er in Berlin oder in Stuttgart Monte Cherbellino. Das ist, also insofern wird es eher das Mittel gibt, die Alpen des Mittelmeers, wenn man das alles, ist vielleicht auch sinnvoll, aber es verkennt halt wirklich, also wenn ich jetzt in Gaza wohnen würde und mir würde jemand anbieten, so, du kannst jetzt irgendwie 100 Kilometer weiterziehen und dann würde ich natürlich erstmal fragen, ja, steht denn da überhaupt ein Haus, da kann ich da hin, also das würde alles, und dann würde ich aber ja sagen, Problem ist, das ist heiliger Boden für alle Beteiligten, das heißt Gaza wird immer Gaza bleiben für die da wohnen, egal wie wenig Bausubstanz die zur Verfügung haben. Und deswegen kannst du es im Grunde gleich schon. Und immer das, was Netanyahu gut findet, das muss man ja sowieso schon mal als fragwürdig hinterfragen.
Grundsätzlich, da geht es auch gar nicht ums Inhaltliche.
Ja.
So, gut. Dann sind wir eigentlich jetzt schon wieder fast am Ende, aber wer uns kennt, weiß nur fast. Punkt 1. Tillmann, und das ist selten passiert in letzter Zeit, Tillmann hat was zu korrigieren. Was hast du schon wieder für Blödsinn erzählt?
Ja, also Blödsinn ist es nicht, aber es war ein bisschen unvollständig. Also ich habe erzählt, und da hat mich der Hörer Stefan darauf aufmerksam gemacht, dass ich gesagt habe, Artikel 18 des Grundgesetzes erlaubt den Grundrechtsentzug, wenn man diese Grundrechte missbräuchlich anwendet. Unter anderem den Entzug des aktiven Wahlrechts, also Passivwahlrecht kann man ja bei bestimmten Verurteilungen verlieren, aber das aktive ist so gut wie nie und ist auch noch nie aberkannt worden. Und da sagte er mir, das steht aber da in diesem Artikel nicht drin. Also da steht wörtlich drin, wäre die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, Lehrfreiheit, Versammlungsfreiheit, da werden mehrere Artikel genannt oder das Asylrecht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Jetzt ist aber das Wort insbesondere natürlich in der Juristerei interessant, weil das heißt, da gibt es auch andere. Und tatsächlich steht der Entzug des passiven aktiven Wahlrechts dann nicht in diesem Grundgesetz, sondern er steht im Artikel 39 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Also das regelt ja die Sachen, die das Gericht dann tatsächlich darf, wie es gemacht werden muss, Parteiverbot und so weiter, steht da auch alles drin. Also das wird ausgeführt. Und seltsamerweise in diesem Artikel steht, im Grundgesetz steht nicht drin, dass nähere regelt ein Gesetz, aber das tut es halt de facto trotzdem. Es ist auch ein Bullshit-Satz, weil es eigentlich immer so ist. Und insofern steht es quasi in Artikel 39 Bundesverfassungsgerichtsgesetz in Verbindung mit Artikel 18 Grundgesetz. So kann man das dann entziehen. Also das heißt, dieses insbesondere heißt, auch andere Grundrechte, und natürlich kann jetzt nicht das Recht auf Leben oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das kann nicht entzogen werden, zumindest nicht gesetzlich, also kann jetzt nicht das Gericht so, jetzt foltern wir den mal ein bisschen, das ist natürlich nicht erlaubt, aber diese Meinungsartikel, die kann man halt außer Kraft setzen für die Person. Das war diese kleine Ungenauigkeit, deswegen war es kein Quatsch, den ich erzählt habe, ich habe es nur nicht ausführlich genug erzählt.
Es ist auf jeden Fall gut, dass du es korrigiert hast. Ich glaube, dass es hat vielen unter Nägeln gebrannt.
So, und jetzt habe ich noch ein paar kleine, wir haben ja doch viele Fakten über die Wahlen erzählt, der letzten 75 Jahre, und es gibt so ein paar kleine Sachen, die mir noch aufgefallen sind. Also es geht ja, jetzt kam zum Beispiel auch von der Bundeswahlleiterin das Heft mit den Kandidaten raus, das kann ich noch kurz mal der Vollständigkeit referieren. Es gibt insgesamt 3.665 Kandidaten. Das sind weniger als beim letzten Mal, hauptsächlich wegen der verkürzten Fristen. Davon 32% Frauen. Wenn man jetzt auf die Wahlkreise und Landeslisten schaut, gibt es einen kleinen Unterschied. Also auf Landeslisten sind ein paar mehr, also 3.700 in Wahlkreisen 2.665 Personen, und auf Landeslisten ist der Frauenanteil 35% und in Wahlkreisen nur 27%. Und insgesamt gibt es drei diverse, die antreten, die haben aber so gut wie keine Chance. Es gibt auf Listenplatz 3 der rheinland-pfälzischen Linkspartei gibt es eine diverse Person, aber dazu müssten irgendwie, also wir haben höchstens Aussicht auf einen Sitz, also das wird auch nichts werden. Naja, und und der höchste Frauenanteil war ja nicht in dieser Wahlperiode von den tatsächlich Gewählten, sondern 2017 quasi in der sogar in der vorletzten erst, also da, als es die AfD noch nicht gab und die FDP noch nicht wieder mit drin war, da gab es den größten Anteil von Frauen, und genau genommen erst am Ende der Wahlperiode mit 37,5%. Vorher war es nur 36, also zum Zeitpunkt der Wahl 2013 war es nur 36,5%. Durch Nachrückerinnen ist es dann noch mehr geworden. Also bei 37,5 wäre sozusagen der Rekord bisher. Und kleiner Hinweis, also gerecht wäre ein Frauenanteil von 51 oder 52%, weil es ja in der die leichte Mehrheit der Bevölkerung ist. Wird ja. Aber, kleiner Hinweis, wird aber jetzt noch nicht bei der nächsten Wahl erfolgen. Apropos nächste Wahl, es gibt ja dann immer die Frage, ja, müssen wir jetzt immer im Februar wählen? Ja und nein. Es ist möglich, dass man, also im Grundgesetz steht ja, der Bundestag hat 30 Tage Zeit, um sich zu konstituieren. Das wäre der 25. März spätestens, vielleicht auch früher. Und dann, die nächste Wahl findet dann statt nach der Konstituierung 46 bis 48 Monate nach der Konstituierung. Das heißt, grob gesprochen, 47 bis 49 Monate nach der Wahl. Das heißt, die kann sowohl im Januar 2029 als auch im März 2029 stattfinden. Wenn man jetzt sagen will, man will die Wahl zum Beispiel in den Frühsommer schieben, dann muss man immer das spätestmögliche Datum finden. Und ich habe das mal... Klar gibt es dann auch so Sachen wie, dass man nicht an Ostern wählt oder so, oder auch also da gibt es ja schon kleine Sachen, oder an Pfingsten würde man es vielleicht auch nicht machen, aber man würde dann erst, wenn man im Mai landen will, was ja mit der Europawahl oft auch zusammenfällt, dann würde man erst im Jahr 2037 im Mai landen. Also das dauert tatsächlich eine ganze Weile. Wenn man es zurück in den Herbst ziehen will, dann müsste man natürlich immer diese Konstituierung so früh wie möglich machen und die folgende Wahl auch so früh wie möglich. Und auch dann würde, wenn man jetzt Weihnachten und Silvester auch ein bisschen ausspart oder sozusagen das beachtet, dass da weder eine Wahl sein sollte noch eine Konstituierung, dann wird man das auch im Jahr 2037 erst schaffen, beziehungsweise dann 36 natürlich. Also,
weil es dann vorgezogen ist.
Das ist nach der jetzigen Gesetzlage, was man natürlich aber immer machen kann, ist das Grundgesetz verändern. Das wurde genau dieser Artikel, der das vorschreibt im Grundgesetz, wurde ja auch schon öfters mal verändert. Ganz früher hieß es, der Bundestag darf sich erst nach Ablauf der Wahlperiode konstituieren. Das heißt, er darf, also der gilt 4 Jahre, und immer erst danach darf der Neue zusammentreten. Und das führte aber in den 70er Jahren dazu, dass man wirklich zwischen Wahl und Konstituierung über 2 Monate hatte. Das war auch nicht so schlau oder nicht so nett. Das ist dann, die jetzige Fassung gilt seit den 90er Jahren. Und man kann natürlich sagen, wir machen die Zeitspanne größer und dann wäre man irgendwie schneller bei einem normalen Termin, was in Deutschland sozusagen für Bundeswahlen ja immer schon der Herbst war, mit wenigen Ausnahmen. Ich denke mal, es wird so kommen, dass man dann irgendwie in der nächsten Wahlperiode dieses Grundgesetz da an der Stelle ändern wird. So, was ich noch interessant fand, welche Parteivorsitzenden haben sich denn in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik am besten oder am schlechtesten geschlagen bei Landtagswahlen? Also man kann ja immer sagen, natürlich verliert oder gewinnt eine Partei zwischendurch immer mal wieder. Es gibt aber so Serien, wo man eigentlich immer gewinnt, also oder verliert, je nachdem, wie gut die Bundespartei, eigentlich hängt es ja immer von der Bundespartei ab. Und deswegen wäre es interessant zu ahnen, es gibt, also wenn jetzt jemand nur ganz kurz im Amt ist, dann bringt das natürlich nichts, weil es dann eher Zufall ist, aber von den Leuten, die, sagen wir mal, mehr als 10 Landtagswahlen mitgemacht haben, du darfst jetzt raten, welche Person als einzige Vorsitzende, das ist eine Frau gewesen, über 10 Wahlen hatte und die auch alle gewonnen hat auf Landesebene.
Angela Merkel?
Nee, die war ja nun schon ewig. Also da, die hat ja zwischendrin auch vieles verloren. Also das waren wirklich
ja, aber eigentlich viele, war so viele Dutzend.
Nee, so. Die hat mehr verloren als gewonnen. Denn die Partei steht ja schlechter da als vorher. Aber das liegt ja an der Vergrößerung des Parteienspektrums. Nee, tatsächlich Angelika Beer von den Grünen. Ach. Vorsitzende von 2002 bis 2004. Also ja, auch gar nicht so lang. Aber während dieser Zeit haben die Grünen alles gewonnen, was ging. Und Angelika Beer gilt aber bei den Grünen jetzt nicht, also paradoxerweise, als na, die hat sich so manches leicht angetrunkene Interview gegönnt und die hat dann wechselte ja dann auch zu den Piraten später. Also die galt jetzt nicht als Aktivposten, aber die ist die einzige, die. Und tatsächlich gibt es auch umgekehrt die erfolglosesten Parteivorsitzenden. Da gibt es 3, die sich diesen Posten teilen, 2 von den Grünen und 1 von der FDP. Das kennst du noch, Antje Radtke und Gunda Röstl.
Na, selbstverständlich kenne ich die.
Genau, Ende der 90er Jahre und die haben wirklich alles verloren. Und tatsächlich Klaus Kinkel von der FDP, der war
1900. Der Tamponpolitiker.
Jetzt musst du kurz erklären, was es ist, abseits davon, dass ich das wieder missbilligen muss.
Ja, selbstverständlich. Nein, das galt Anfang der 90er, gab es ja diese OB-Werbung, mit dem OB kannst du machen, was du willst, kannst schwimmen, reiten und so weiter. Und da dachte man, Klaus Kinkel ist für Kohl sozusagen der Tamponpolitiker, weil mit Kinkel kann er alles machen, was er will.
Okay.
Es hat also eine politische Komponente.
Ja, also er war auch nur 93 bis 95 Vorsitzender.
Genau.
Genau, ja, als Nachfolger von Otto Graf Lambsdorff damals.
Ja, das war aber auch nur eine Notlösung.
Da gab es eine schöne Anekdote, der wurde ja im Oktober 1988 zum Vorsitzenden gewählt und kurz davor hatte er ja diesen Parteispendenprozess, genau, wo er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war und im Oktober, Anfang Oktober ist ja der Strauß gestorben und aus dem Grund wurde der FDP-Parteitag wegen der Trauerfeierlichkeiten um einen Tag nach hinten verschoben und Richling machte damals den Witz, ja, den haben sie deswegen verschoben, weil der Lambsdorff ja gewählt werden soll und der hat ja am Vortag keinen Freigang bekommen.
So.
So, also gut.
Alles klar. Dann, bevor
wir... Nein, ich wollte noch, du darfst mal raten, wann Deutschland, und jetzt berechne ich alle Zeiten, in denen Deutschland existierte als Gesamtheit, das größte Parlament auf Staatsebene hatte. Also wir haben ja jetzt den größten Bundestag aller Zeiten. Jetzt ist aber die Frage, ist das auch auf die Gesamtgeschichte Deutschlands korrekt, der größte?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also bestimmt wieder in irgendeiner Zeit der Diktatur.
Da hast du recht. 1936 und sogar mit 741 Abgeordneten, irgendwie alle von derselben Partei, ich weiß auch nicht warum, und 1938 sogar 814 Abgeordnete.
Ist ja krass, dass Hitler noch so lange hat wählen lassen.
Ja, 38, also quasi nach dem Anschluss Österreichs gab es einen, gleichzeitig am 10. April 38 gab es eine Volksabstimmung in Österreich über den Anschluss und gleichzeitig im ganzen Reich eine Reichstagswahl und der Reichstag trat ja dann noch, also nur selten, aber bis 1942 auch tatsächlich regelmäßig zusammen, um sich von Hitler Brüllreden anhören zu lassen. Und
aber das war
und
ja
tatsächlich
egal,
gab es, ne? Dann hinterher noch eine Ergänzung nach dem Sudetenland, gab es nochmal eine Nachwahl dort mit weiteren 41. Also am Schluss hatte der Reichstag 855 Abgeordnete.
Moment, aber du vergisst eins, du musst ja von 1949 bis 1989 theoretisch beide Parlamente zusammenrechnen. Ja, es geht um die Vertretung der
Ja, da hast du auch wieder recht. Und das waren 400 in der Volkskammer, immer, genau. Quasi immer. Und im Bundestag ja sozusagen 520 ungefähr.
Nee, ist ja auch egal. Auf jeden Fall knapp 1000 und das... Das sind ja, waren ja alles Volksvertreter, das darf man nicht vergessen.
Ja, du hast recht. Also da hast du schon, sonst wäre jetzt wieder ein Anruf von jemand anderem gekommen. Also vielen Dank für diese Korrektur. Damals übrigens, im Reichstag galt ja das Weimarer Wahlrecht, auch noch 1938. Und das berechnet, hatte keine feste Sitzzahl, sondern da ging es darum, dass für 60.000 Wählerstimmen eine Stimme ging. Und dadurch, dass da Wahlpflicht oder dass da sozusagen 100% Wahlbeteiligung war im Nazireich, waren es dann mehr als in der Weimarer Republik, wo sich alles zwischen, anfangs 400 und bis 647 dann im 1933 abspielte. Jetzt ist auch wieder verkürzt dargestellt, 60.000 Stimmen musste man in einem Wahlkreis kriegen oder Wahlkreisverbund, und auf Reichsebene wurden dann die Reststimmen noch quasi ausgeschüttet für die, also bis wenn's, ja, wenn man dann Stimmen übrig hatte, allerdings mit der Maßgabe, dass man nur so viele Restsitze kriegen konnte, wie man in Wahlkreisen auch schon bekam. Also so. Im Grunde ist das auch gar nicht so weit entfernt von der heutigen Größe. Also wenn man jetzt heute das Weimarer Wahlrecht anwenden würde, dann wären es auch ungefähr 700 bis 720 Sitze, je nachdem, wo man die Wahlkreise ansetzen würde. Also es wäre im Grunde die gleiche Zusammensetzung wie im heutigen Bundestag.
Gut, wir sind mal wieder fast bei einer Stunde. So, darum jetzt noch, bevor wir uns jetzt von euch verabschieden bis nächste Woche, du hattest einen Rausschmeißerli, hast du ja noch gehabt.
Genau, also der arme Gerhard Schröder, da habe ich also mit Bedauern davon gelesen, dass er jetzt Burnout hat.
Was man mit 88 so hat.
Genau, so ein bisschen wie die Nord Stream 1 und 2. Sie sind auch ausgebrannt. Es tut mir jetzt sehr leid. Vielleicht arbeitet er einfach zu viel. Nimm doch einfach ein paar Aufsichtsratsmandate in Russland weniger wahr, dann geht's wieder.
Genau. So. Oder bete ein bisschen mit deiner Frau in Richtung Kreml. Das soll ja auch beruhigen. Genau. Ja. Mit diesen schönen Aussichten mal sehen wir nächste Woche. Schreibt uns an luke@hengstmanns.de oder kommentiert unter diese Folge hier auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten bis nächste Woche mal sehen, wie wir da so alles anbeten. Mal sehen, ob Tillmann oder ich dann Burnout haben. Das werden wir alles sehen. Nächste Woche ist, wenn ich das richtig sehe, die vorletzte offizielle Folge vor der Wahl. Ja, die letzte vor der Wahl, ne?
Ja.
Da können wir uns ja vielleicht nochmal mit den Prognosen so ein bisschen auseinandersetzen und gucken, wohin das geht. Oder die geisteskranke Mandarine dreht wieder durch. Man weiß es nicht. Bis dann, Tillmann. Tschüss.
Tschüss, Sebastian.